Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Die Snooker-WM 2026 ist im Halbfinale angekommen. Wir haben die ersten beiden Sessions erlebt und während ein Match relativ ausgeglichen ist, hat im anderen Match einer der Spieler schon ein bisschen was zu tun heute, um Schadensbegrenzung zu betreiben. Wer das ist und wie die beiden Partien genau liefen, das werden wir jetzt hier zusammenfassen. Man kann sagen, es war ein mäßiger Auftakt in diese Halbfinals. Guten Morgen, Kati.
Guten Morgen, Christian. einen schönen 1. Mai allseits. Ich versuche gerade zu verarbeiten, welchen Gag du da machen wolltest. Er ist noch nicht bei mir angekommen.
Wirklich nicht? Also bei dem Bildausfall gestern wurden Schafe gezeigt in der Zwischenzeit. Bei der BBC.
Ach meine Güte, jetzt bin ich dabei. Okay, also nochmal guten Morgen allseits. Danke dir, Christian, für diesen brillanten Gag, der zu intellektuell hochwertig für mich war. Nein, der war vor allem, ging der an mir vorbei, weil ich ja natürlich Eurosport geguckt habe. Und Christian, mein Held des Tages gestern, Harry Weber. Ja? Wir sind im Match Mark Allen gegen Wu Yize und es gibt einen kompletten Bildausfall. Keiner weiß, was so richtig los ist. Und plötzlich ist bei Eurosport nämlich keine Schafe zu sehen. Das ist ja ein seriöser Sender. Sondern da ist das Crucible von vorne zu sehen. Ja, also so eine schöne Landschaftsaufnahme. Es war noch nicht mal dunkel. Ja, genau, und da war natürlich die Frage, was passiert jetzt? Und Mark Allen und Wu Yize waren mitten in ihrem dritten Frame, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Genau, und was passiert dann? Harry Weber versucht quasi wie der Schiedsrichter bei Foul und Miss zu rekonstruieren, was da auf dem Tisch lag, wie viel da noch lag und was jetzt hätte passieren können in diesem sehr, sehr schönen Break von Mark Allen, was dann eine 91 werden sollte. Der hat echt versucht, das uns nahezubringen, was da, ne, was da noch möglich wäre und was da los ist. Und Thomas Hein hat das dann so schön zusammengefasst hier, der Harry macht Snooker Memory. Ja, ich hatte da einen Riesenspaß dran, wie er das versucht hat. Und ich finde vor allem, das war nicht nur ein lustiger Moment, das hat uns nicht nur an gewisse Ereignisse beim Fußball mit Günther Jauch erinnert, sondern das war für mich auch nochmal ein signifikanter Moment, den hoffentlich alle Harry Weber Hater geguckt haben auch und mitbekommen haben. Weil dem Harry wurde ja schon seit Jahrzehnten immer vorgeworfen, ja, und Snooker ist ja gar nicht so sein Hauptsport und interessiert er sich überhaupt für dieses Spiel. Ja, also dann guckt euch das mal an, wirklich. Guckt euch mal an, wie der versucht, uns wie im Radio zu beschreiben, ohne dass er selbst vernünftig sehen kann, was da auf dem Tisch los war, hätte los sein können und noch passieren könnte. Ja, das war nämlich sein Instinkt. Nicht jetzt irgendwie eine lustige Anekdote rauszuholen über irgendjemanden, sondern hier uns den Sport, den Snookersport weiter nahezubringen. Ich fand, das war ein herausragender Kommentatorenmoment von Harry Weber. Und wie gesagt, ich hoffe, das haben einfach alle gesehen, anstatt sich da irgendwelche Schafe anzuschauen, Christian. Also wirklich.
Tja, um das mit den Schafen nochmal aufzuklären, es war nämlich auch sehr witzig, weil das Programm dann schon wieder lief bei TNT zum Beispiel oder auch bei Eurosport, hat sich die BBC entschlossen, diese Doku über Schafe oder keine Ahnung, was sie da aus den 90ern rausgeholt haben, tatsächlich bis zum bitteren Ende auch zu zeigen, ehe sie dann wieder zum Snooker rübergegangen sind. Da habe ich sehr viel, die britische muss nur Sheep und BBC eingeben bei X, dann kriegst du da schon eine sehr genüssliche Auswahl an tollen Kommentaren, auch von Snookerbacker zum Beispiel. Sehr, ja, sehr lustig, dieser Moment, also ja.
Stimmt, das habe ich auch tatsächlich mitverfolgt. Ich fand auch den einen Typen sehr cool, der gesagt hat, er kommt gerade von seinem Schafstall, wo gerade die ganzen Lämmer geboren werden. Und jetzt macht er den Fernseher an, will endlich Snooker gucken und was sieht er wieder? Diese blöden Schafe. Also das fand ich auch einen sehr guten britischen Moment. Also wir hatten Spaß gestern mit diesem Bildausfall. Wir hatten auch sehr, sehr viel Spaß mit dem Snooker, was am Tisch dann passiert ist, als wir es dann wieder sehen konnten. Aber ich finde auch, Der Vergleich TNT Eurosport und BBC, also den hat definitiv hier TNT gewonnen, weil da war ja dann auch das Studio eingeblendet. Ich fand das fast ein bisschen schade, weil Harry und Thomas haben das so gut gemacht. Ich hätte mir dann einen deutschen Kanal im Grunde gewünscht, weißt du, dass die einfach dieses britische Studio da mal abdrehen und wir einfach, na, diese Simultanübersetzung. Also da tue ich mir halt hart mit als Person, die Englisch versteht. Ist natürlich wichtig für andere Leute, ja, völlig klar. Aber also es ist dann schon in der Länge, in der wir es da jetzt hören mussten, schon auch dann anstrengend für die Zuschauer. Also da, wie gesagt, da hätte man wirklich Harry und Thomas das alleine machen lassen können. Mit diesem verpixelten, von der Kamera aufgenommenen Bildschirm im TNT-Studio in Sheffield, ne, wo man dann das Spielgeschehen im Hintergrund mit so einem Weitwinkel dann sehen, also erahnen konnte. Also das war schon lustig. Ne? Da kamen dann auch im Studio die Witze natürlich sehr gut und sehr britisch. Ne? Man erinnert sich, also es wirkte eher wie jetzt so ein WM-Finale aus den 80ern. Joe Johnson wird gleich Weltmeister. Oder man hat auch nochmal dann direkt, das ist halt schon immer bewundernswert, diese ganzen Anekdoten aus dem Stegreif da rausgeholt, von wegen, wann schon mal Bilder ausgefallen sind. Ne? John Virgo hat man rausgeholt. Und auch das eine Maximum Break, was nicht abgebildet wurde wegen dem Streik und so. Also das können die dann schon. Also das war wirklich ein Abend der Professionalität, zumindest auf der Seite von TNT Eurosport. Also da bin ich schon froh, dass wir bei denen gucken dürfen. Also auch da nochmal ein großer Dank und eine große Guck-Empfehlung, die wir eigentlich nicht aussprechen müssen, weil alle unsere HörerInnen sowieso Eurosport gucken. Aber da hat man sich, finde ich, nochmal echt bestätigt gefühlt in seiner Kanalwahl.
Ja, das definitiv. Snooker wurde übrigens auch gespielt gestern. Man glaubt es kaum, auch wenn es nur 2 Sessions waren. Ich finde immer, dieser erste Halbfinaltag, der fühlt sich immer ein bisschen so deplatziert an. Man ist gerade so aus dem Viertelfinale, aus diesen beiden Hammertagen rausgekommen. Und dann wird man so quasi wie von 180 auf irgendwie, keine Ahnung, 60, um jetzt in Geschwindigkeiten zu sprechen, irgendwie runtergebremst erstmal. Den Tag könnte man vielleicht auch weglassen, um auf Best of 25 zu verkürzen. Die Halbfinals wäre so auch meine Idee vielleicht mal für die Zukunft. Aber, ja, du wolltest was dazu sagen.
Natürlich. Ich habe es mir halt auch wieder gedacht, ne, man könnte schon, dass ja doch man dann auf einfache Art und Weise hinbekommen, dass die Snooker-WM als internationales Sportereignis nicht an einem Montag endet. Da wirkt dieser erste Halbfinaltag doch wie ein logischer Streichkandidat. Gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass wir Snooker gucken, weil andere Leute Snooker spielen. Also wir stehen ja nicht am Tisch und müssen da jetzt dann direkt wieder 2 Tage mit 3 Sessions raushauen. Also es ist schon, es tut, glaube ich, dem Gesamtspielgeschehen gut, dass es dann auch nochmal so einen Durchatmungstag gibt, dass sich auch Sachen wieder ein bisschen ausgleichen können, wenn jemand ein super anstrengendes Viertelfinale hatte versus eins, wo er vielleicht die letzte Session kaum noch gebraucht hat. Also von daher, na, das bemängeln wir ja dann beim Finale auch wieder ein bisschen. Der eine kommt aus dem Samstagabend raus und der andere, na, das ist ja, kann ich jetzt schon die Sendung aufnehmen vom Sonntag? Also so ist es doch. Ne? Man kann es nie allen recht machen, aber ja, dieses Ende am Montag ist einfach aus der Sicht von im Grunde allen Ländern außer UK dann doch ein bisschen nervig und das wäre ein logischer Ansatzpunkt.
Sehr gut, das werde ich reinschneiden am Sonntag schon mal, dann haben wir ein bisschen weniger Arbeit.
Können wir länger schlafen.
Richtig. Es war auf jeden Fall gut tatsächlich, denn es ist bei John Higgins und Sean Murphy im Prinzip genau das gelaufen, was Noah und ich gestern so ein bisschen prognostiziert haben, nämlich dass es für John Higgins darum gehen wird, diese Session zu überleben, in Anführungsstrichen, also maximal vielleicht mit einem 3-5 oder sowas rauszugehen. Er hat sogar ein 4-4 draus geschafft und ich könnte mir vorstellen, dass sich John Higgins da tatsächlich ärgern wird, denn er hat 3-1 geführt und war eigentlich auch der etwas bessere Spieler, aber diesen John Higgins, gerade bei dieser Weltmeisterschaft, den kriegst du einfach nicht klein.
Ja, da wird sich der Sean Murphy wirklich ärgern. Er wird es sich nicht anmerken lassen. Er wird sich einen neuen Anzug angezogen haben und dann sah die Welt wieder anders aus. Aber das ist genau so eine Session, du hast das so schön zusammengefasst. Ja, das ist wieder so eine Session, die John Higgins mit 4-4 gewonnen hat. Und das macht er einfach wie kein anderer. Und er macht das wesentlich länger, als ich es ihm getraut hätte bei dieser WM. Sorry, Jordan. Es wird ihm egal sein. Das hat er doch jetzt ewig nicht mehr gemacht. Ich verstehe das gar nicht. Wo kommt denn das jetzt her? Weil, also, es sieht jetzt nicht so aus, als hätte er den Mark Allen gemacht und wäre jetzt auf so einem Fitness-Gesundheits-Journey gewesen, ehrlicherweise, der John Higgins. Aber irgendwoher nimmt er die Energie. Vielleicht ja aus dem Halbfinal-Line-Up, wo er denkt, also den Sean Murphy habe ich ja noch immer zu Kleinholz verarbeitet und dann hier Allen Yeezer im Finale. Das sind alles Leute, die das noch nicht gemacht haben. Also, naja, mal gucken, was sich der John Higgins hier so ausrechnet. Aber ja, das ist ganz klar. Sean Murphy hat auf Sean Murphy Art und Weise angefangen und John Higgins hat es irgendwie geschafft, sich diesen zweiten Frame zu holen. Und dann vor allem die Frames 5 und 6. Ja, also, das ist einfach, das macht er schon einfach gut, der John.
Das hat er sehr gut gemacht. Einfach wirklich der Kampfgeist beim Schotten, das ist einfach überragend. Und dann holt er auch immer wieder weiter so fantastische Bälle raus. Ich verstehe es auch ehrlicherweise nicht, wo er das jetzt hernimmt, weil es ist für ihn ja das dritte Match in Folge, wo es so läuft, oder das vierte eigentlich. Ich meine, gegen Ali Carter in der ersten Runde war er ja auch schon phasenweise ein bisschen im Rückstand, musste gegen Ronnie O'Sullivan sich zurückkämpfen gegen den Robertson und jetzt gegen Sean Murphy. Also das ist einfach wirklich brillant. Und ich bin gespannt, wie es heute läuft, weil die spielen heute ja zwei Sessions. Es geht um 11 los, um 20 Uhr gibt's dann die dritte Session sogar schon, also 16 Frames. Das kann heute ein Stück entscheidend sein oder wird sicherlich entscheidend sein, wie es heute läuft. Ich könnte mir vorstellen, bei Sean Murphy kommt vielleicht die Erwartungshaltung, irgendwann muss der Schotte doch mal einbrechen. Aber ganz ehrlich, ich sehe es auch nicht. Also es ist einfach John Higgins in absoluter, purer Kampfklasse. Und das mit 50 Jahren. Darf man ja auch nicht vergessen.
Ja, ich glaube, das vergisst man auch nicht, wenn man den John Higgins sieht. Nein, also ich weiß es nicht. Also ich mache jetzt mal den Gegenpol, Christian, weil ich denke mir, irgendwann wird der schon einbrechen. Irgendwann wird er einbrechen, weil das hat er die Saison auch schon gemacht. Ich meine, war das nicht gerade erst vor ein paar Wochen gegen Mark Selby, wo er so fantastisch gespielt hat und danach wieder komplett baden gegangen ist? Also das ist doch, also ich tue mir trotzdem einfach schwer, dass wir, also dem jetzt hier das so wahnsinnig zuzutrauen, weil wie gesagt, ich bin bei der Tour Championship, die ist gerade erst vor zwei Tagen zu Ende gegangen gefühlt. Und wir denken an das Viertelfinale. John Higgins 10-8 gegen Mark Selby hat fantastisch, wahnsinnig gut gespielt. Ja, und dann ging es nicht mehr weiter. Also deswegen dieses so, diese Konstanz, ich traue sie ihm nach wie vor nicht so richtig zu, weil dann war es ein 1-10 gegen Zhao Zhenchong bei der Tour Championship für ihn in der nächsten Runde. Ja. Ich kann das nicht vergessen. Ich hoffe, John Higgins kann das vergessen und hat das längst vergessen, aber ich tue mir nach wie vor schwer damit.
Ja, es kommt ja nicht von ungefähr. Ich habe es ja gestern auch geschrieben. Also er hat 17 seiner letzten 22 Endspiele verloren. Also man sieht da schon ein bisschen, dass ihm da Richtung Ende der Turniere dann auch ein bisschen die Kraft und Puste ausgeht. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall hält er weiterhin brillant mit. 4-4 steht es dort zwischen Sean Murphy und John Higgins. Heute, wie gesagt, werden die zwei Sessions spielen. Eine Session wird heute gespielt bei Mark Allen gegen Wuhisa, nämlich am Nachmittag. Und die haben gestern für mich ein bisschen überraschend abgeliefert, mal wieder in Form von Wuhisa. Also Wuhisa hat abgeliefert. Und ich denke mir gerade so, wann realisiert der mal, was er da gerade im Begriff ist zu tun? Also, weil ich erinnere mich auch an einen Wuhisa zu Beginn der Saison, der sehr viele Decider verdödelt hat, der sehr viel Nerven gezeigt hat in den ersten Endspielen, in denen er stand. Und er scheint aus seinem International Championship Triumph jetzt so viel Selbstvertrauen gezogen zu haben, dass er da einfach im Moment wirklich nicht greifbar ist. Also, um jetzt mal Hossein Rafai, eins meiner Lieblingszitate bei dieser WM bisher nochmal rauszuholen, also es muss sich dann auch für Mark Allen inzwischen wieder so anfühlen, als wenn du gegen eine Playstation spielst.
Ja, also das ist schon wahnsinnig gut, was er macht, aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass er das aus der International Championship geholt hat. Also das hat natürlich einen riesen Beitrag geleistet, aber auch danach hat er noch Matches verdödelt. Ich erinnere mich an so viele Total Clearance Folgen, wo wir drüber geredet haben, dass Weezer ein Match verloren hat und so richtig erklären konnten wir es uns nicht, außer dass er das hätte gewinnen müssen und es irgendwie wieder nicht gewonnen hat. Also von daher ist es schon, also zieht er das irgendwo noch aus einer anderen Quelle. Ich denke mal, dem gefällt das Crucible. Und dieses Jahr fühlt er sich offenbar so, als könnte er da so richtig mithalten.
Und es funktioniert wirklich in brillanter Art und Weise. Also ist mit zwei fantastischen Breaks gestartet. Mark Allen hat eine 59 vorgelegt im zweiten Frame. Weezer kontert das mit einer 55. Dann kam die 91 im dritten Frame von Allen, der dann zurückgeschlagen hat, den Ausgleich geschafft hat bis zum Mid-Session Interval. Da gab es ja dann noch die Pause wegen dem Stromausfall. Und nach dem Mid-Session-Interval gab es da nur noch einen, der gespielt hat, und das war Wu und 6-2. Das klingt jetzt bei Best of 33 erstmal nicht so nach viel. Hat man sicherlich auch schon mal aufgeholt, aber man darf halt nicht vergessen, das ist einfach auch kräftezehrend, wenn du ein ganzes Match über hinterher rennst. Und bei Wu, das hat schon bei Mark Selby ja dann nicht funktioniert. Der kann auch Matchplay und der kriegt irgendwann dann so einen Lauf, und den hat er jetzt gestern Abend halt bekommen, wo er dann 4-5 Frames hintereinander brilliert und gewinnt und danach dann sich auch mal Fehler leisten kann und dann mal 1-2 Frames auch durch dumme Fehler verliert, aber der ist dann immer wieder zurück und hält seinen Vorsprung dann einfach. Also es ist irgendwie schon sehr witzig und beeindruckend, wie er da sich seine Fehler erlauben kann, weil er dann einfach immer wieder diese unfassbar guten Phasen drin hat.
Ja, und weil seine Fehler auch jetzt gestern im Spezifischen gar nicht so sehr bestraft wurden von Mark Allen, weil wenn ich mir diese Session wieder vor Augen hole, dann habe ich nicht nur grandiose Bälle von Weezer und einige Splits, und dann hat der Split mal nicht funktioniert, da musste er nochmal nachsplitten, gar kein Problem. Ja, habe ich nicht nur das vor Augen, sondern ich habe auch Mark Allen vor Augen mit krachend coolen langen Einsteigern, mit, ich glaube, gefühlten 32 fantastischen Roten auf die Mitteltasche, die alle rein sind, ohne sich auch nur einmal kurz zu überlegen, ob die fallen sollten. Und dann hat er so wenig daraus gemacht, nämlich am Schluss nur 2 Frames, aber auch innerhalb der Frames hat er dann sehr, sehr wenig Punkte aus solchen Chancen gemacht. Und dann kam irgendwann wieder Weezer, selbst wenn der mal eine Safety komplett verhauen hat, dass du dich gefragt hast, was wollte er da spielen? Mark Allen, wie gesagt, mit einem fantastischen Einsteiger, und dann lässt er Schwarz wieder in der Tasche liegen. Also, ganz kurioses Match, auch wirklich mit dem Unterhaltungswert, dadurch, dass beide dann doch immer mal wieder auch einen Fehler eingestreut haben. Und absolutes Highlight hätte werden können natürlich der 5. Frame mit dem Maximum-Versuch von Weezer. Und da sind Sachen gelaufen. Ja, es war, also ein Maximum-Versuch bemisst sich ja erstmal darum, dadurch, wie weit jemand jetzt gekommen ist, ne, mit Rot-Schwarz und so. Da waren es jetzt nur 57 Punkte, die Weezer geholt hat. Aber wenn man das gesehen hat, und man konnte es ja zum Glück nach dem Mid-Session-Interval alles wieder gut sehen, dann hast du gesehen, das war ein sehr, sehr schön offener Tisch. Ne? Oft gibt es ja da noch so eine rote, die blöd an der Bande liegt. Oder so, wo du denkst, Maximum-Versuch, klar, aber das wird schon noch ein hartes Stück Arbeit. Also das hatte der alles wunderbar im Griff, wie das so da lag. Und wirkte auch im absoluten PlayStation-Modus im besten Sinne, also, wo dann schon so alles verschwimmt, weil du so schnell mit deinem Auto fährst oder sowas. So war der unterwegs, das war wunderschön flüssig, wie ein Kunstwerk. Und dann wurde natürlich irgendwann dieses Maximum Break wohl auch thematisiert auf der BBC. Und wir sehen ja nur, was wir im TV sehen. Wir sind ja leider nicht mehr vor Ort. Und es wirkte aus TV-Sicht schon wirklich so, als würde dann über dieses Maximum Break als Versuch eben auch gesprochen werden. Und dann wurde die Person eingeblendet, die ja immer vom Sponsor ausgewählt wird. Da wird ja jemand zufällig ausgewählt. Die Person kriegt ein T-Shirt, und wenn Maximum Break gespielt wird, kriegt sie auch noch richtig viel Geld. Die wurde dann eingeblendet, und dann hat wohl Stephen Hallworth auf der BBC, wie gesagt, habe ich nicht geguckt, weil mich Schafe nicht so interessieren, hat dann wohl was dazu gesagt, dann das Publikum, da ging ein Raunen, da ging ein wohl auch ein, so ein bisschen Stimmung, ne? Und dann hat Weezer verschossen. Und das war so der Ablauf, der sich uns im TV dargestellt hat, wo dann auch viele auf Social Media kommentiert haben, so, okay, da hat jetzt der Kommentator dieses Maximum Break verdödelt. Übrigens nicht Marcel Eckert, der dieses Match geleitet hat, ne? Also hier Grüße gehen raus an Ronnie O'Sullivan. Der Marcel hatte damit natürlich gar nichts zu tun und der hat das natürlich auch, also wenn so TV-Bilder ausfallen und alles gruselig ist und die Kameras dastehen und sich nicht bewegen, obwohl die Kameraleute sogar dahinter stehen, wenn jemand das managen soll, dann will man auch den Marcel Eckert, der das managt. Ne? Und natürlich hat er das gemanagt. Aber in dem Fall, wie gesagt, auf Social Media schon wirklich die Debatte, war das der Kommentator, war das die Bildregie, die diese Person eingeblendet hat, die natürlich aufgeregt war und gelacht hat und alles, hätte das sein müssen. Ja, also ist das gutes Sponsoring in dem Sinne? Ja, also das hat Fragen aufgeworfen. Und ich meine, ich bin ein großer Fan von Stephen Hallworth, aber es ist natürlich im Crucible, in dieser Enge, mit diesen vielen Leuten, die Radios auch benutzen, es ist ein sehr, sehr, sehr schmaler Grat. Und da hatten wir, an der Stelle kann ich auch nochmal reden über Berlin, ne? Da hatten wir dieses Jahr in Berlin ja auch wieder den Luxus, dass der Daniel Schneider für uns vor Ort kommentiert hat, und zwar nur für die Halle. Und das macht einen Unterschied. Das ist besser. Ganz ehrlich, das funktioniert besser, weil dann nicht diese Fernsehglasscheibe eingezogen wird, wenn man das so gut macht wie der Daniel, zwischen den Leuten, die in der Halle sitzen, die live das Ganze sehen, und dem Geschehen. Also wenn man das gut macht, dann ist das einfach dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Und im Crucible hat man halt traditionell diesen Fernsehkommentar, und das macht was mit den Leuten, weil das zieht diese Fernsehscheibe ein und das lässt so ein bisschen verblassen dieses Bewusstsein dafür, dass hier wirklich gerade ein paar Meter Luftlinie vor dir, eben ohne Scheibe dazwischen, sich dieses Geschehen abspielt. Und das kann in solchen Momenten einfach entscheidend sein, ohne dass ich persönlich irgendjemandem da einen Vorwurf machen würde.
Ja. Es war in dem Fall vielleicht entscheidend, dass das Maximum Break nicht geklappt hat, auch wenn es bei 57 Punkten ja noch relativ früh war. Vielleicht hätte es auch später nochmal Probleme gegeben. Apropos Maximum Breaks, es gibt relativ wenig bei dieser Weltmeisterschaft, bisher nämlich gar keins, außer man zählt jetzt das von Zhang Bingyu in der Quali natürlich dazu. Wir haben 24 in dieser Saison bisher gesehen. Was bei dieser WM natürlich auch auffällt, ist, dass es auch sehr wenige Versuche gibt, ein Maximum Break zu spielen. Merkwürdig.
Ja, es passt so gar nicht zur Saison, aber dann könnte man auch wieder sagen, passt dieses Halbfinal-Line-Up so wirklich zur Saison. Ja? Ja. Also das Crucible, findest du, okay. Ja gut, also ich meine, dadurch, dass es so bunt ist, schon irgendwie, aber dass du jetzt da keinen Selby im Halbfinale hast und also auch andere Leute, die sich da herausgetan haben über den Saisonverlauf, ne? Also ist schon auch ein bisschen überraschend, finde ich, was wir hier sehen. Aber ja klar, ich meine, ich würde mir jetzt auch noch ein paar mehr Maximum Breaks wünschen. Ich meine, vielleicht versucht der Weezer das heute nochmal, Zeit hätte er dafür. Die spielen ja nur eine Session heute, da könnte man sich auch ein bisschen verausgaben mit so einer 147. Das wäre jetzt auch mein Wunsch an ihn an der Stelle. Aber alles andere finde ich schon auch ein bisschen wenig jetzt.
Also nochmal kurz auf die Halbfinale. Findest du die wirklich so überraschend? Weil also ich habe es ja gestern auch geschrieben in meinem ersten Blog seit 12 Monaten oder so. Ich finde es tatsächlich ein relativ logisches Halbfinale, wenn man sich so die Saison anguckt. Alle 4 Spieler werden die Saison in den Top 10 beenden. Also der Einjahresrangliste, 3 davon auch in den Top 10 der Weltrangliste. Alle haben einen Titel geholt oder standen im Fall von John Higgins jetzt in mehreren Endspielen. Also das sind schon jetzt nicht Spieler, die die Saison über nicht konstant gute Leistungen gezeigt haben. Also eigentlich ziemlich gut. Klar, es fehlen so die ganz großen Namen vielleicht, so ein Judd Trump, ein Max Selby, Kyron Wilson vielleicht auch, wenn man jetzt mal den Einladungsturnier Kyron Wilson rausholt, aber von der Form her finde ich es eigentlich nicht unbedingt abwegige Spieler.
Ach ja, und deswegen hast du die auch alle getippt fürs Halbfinale in unserer WM-Vorschau, ne,
Christian? Das ist genau. Das ist ja wieder was ganz anderes. Also, hier, das ist ja Äpfel und Birnen, Kathi, Äpfel und Birnen.
Also hört da gerne nochmal rein in die WM-Vorschau und schaut euch an, wen der Christian da im Halbfinale gesehen hätte. Also wer ja noch sehr gut unterwegs ist, ist der Außenseiter-Tipp von Lukas Kleckers, der Weezer. Den ich mithoffe, aber nicht mitgeglaubt habe.
Das stimmt. Es läuft auf jeden Fall sehr gut für Vuisa und bevor ich mich jetzt hier noch weiter in einen Strudel nach unten reinreiße oder von Kati reingerissen werde, schauen wir einfach mal, was da heute passiert. Zweiter Halbfinaltag im Crucible. Es geht los ab 11 Uhr mit, wie gesagt, der zweiten Session zwischen Sean Murphy und John Higgins. 4-4 steht es da. Die spielen heute um 20 Uhr dann auch gleich noch die dritte Session. Und am Nachmittag geht's weiter. Mark Allen hat ein bisschen was zu tun, liegt 2-6 hinten gegen Vuisa. Da gibt's 8 weitere Frames dann heute Nachmittag. Und wir werden morgen natürlich drüber sprechen, wie die Sessions heute gelaufen sind. Und wir werden dann natürlich bei Tote Clemens auch wieder perfekte Tipps fürs Finale abgeben, die auf gar keinen Fall ganz weit daneben liegen werden. Also hört weiter rein.
Und schaut unbedingt auch mal rein. Schaut vorbei bei den Vereinen. Bei Deutschland spielt Snooker dieses Wochenende. Es machen, glaube ich, echt fast alle Snookervereine in Deutschland mit. So fühlt sich zumindest an. Also guckt, wo bei euch in der Nähe was los ist und ja, schneid da rein, guckt euch das mal an, spielt ein bisschen oder spielt auch nicht und guckt euch um, so wie ich das immer mache, esst Kuchen, macht bei der Tombola mit. Ja, auf Snookermania gibt es die Infos, welche Vereine teilnehmen, aber wie gesagt, im Grunde eigentlich alle. Also ja, schaut da rein, das lohnt sich wirklich. Deutschland spielt Snooker am Samstag und am Sonntag, 2.5., 3.5. Das muss sein, Leute. Das ist echt eine tolle Aktion, eine wunderschöne Aktion und die perfekte Ergänzung zu dem ganzen Snooker im Fernsehen. Und da gibt es auch keine Bildausfälle, wenn ihr im Club direkt vor Ort seid.
Und versprochen, auch keine Schafe, die da irgendwo im Club rumwuseln. Wir werden auf jeden Fall morgen dann über die Matches heute sprechen. Bei Total Clearance, Kati und Christian, tschüss, bis dahin.
Michael Schumacher war jahrzehntelang einer der sichtbarsten Menschen der Welt. Siebenfacher Formel-1-Weltmeister, Nationalheld, globale Ikone. Und doch, nach einem Skiunfall 2013 verschwindet er fast vollständig aus der Öffentlichkeit. Und genau da beginnt unser aktueller Fall. Reporter belagern seine Klinik. Ein Journalist soll sich als Priester verkleidet haben. Später wird sogar Schumachers Krankenakte gestohlen und zum Verkauf angeboten. Aber Tatort Sport erzählt diesmal keinen klassischen True-Crime-Fall, sondern die Geschichte einer medialen Obsession. Warum glauben Millionen Menschen bis heute ein Recht auf Antworten in Sachen Schumacher zu haben? Und wann wird Anteilnahme eigentlich zu Übergriffigkeit? Ich bin Malte Asmus und bei Tatort Sport in der aktuellsten Folge ermittle ich im Fall Michael Schumacher jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oemeke.